Helmut Krauss liest weiter aus der Erzählung Die Schattenlinie von Joseph Conrad in der Übersetzung von Ernst Wagner, heute die 11. von 13 Folgen. Ein Handelsschiff auf See, Tropenfieber, Flaute. Aber es ist die Stunde der Bewährung für die Besatzung des Seglers, der im Golf von Siam treibt. Burns, der erste Offizier, hat eine fixe Idee. Der Fluch des verstorbenen ehemaligen Kapitäns hindere das Schiff an der Weiterfahrt. Der Ich-Erzähler und jetzige junge Kapitän muss sich eingestehen, dass Burns' Wahn allmählich auch seine seelische Standfestigkeit zu erschüttern beginnt. Der Umstand, dass die Flaschen in der Bordapotheke nur weißes Pulver statt des benötigten Chinins enthalten, wird von den kranken Matrosen gelassener hingenommen als von ihrem Kapitän, der sich mit Schuldgefühlen quält. Was soll aus dem Schiff werden, wenn auch er eine Beute des Fiebers wird? Schon sieht er es wie ein Gespensterschiff über das Meer treiben, bevölkert von Toten.
Ich war allein auf der Poop, und da das Schiff keine Fahrt machte, schickte ich den Rudersmann weg, damit er sich irgendwo im Schatten hinsetzen oder hinlegen sollte. Die Leute waren alle so entkräftet, dass jede nicht unbedingt notwendige Anforderung an sie vermieden werden musste. Es war der ernste Gambrill mit dem ergrauten Bart. Bereitwillig ging er vom Ruder weg, aber durch die wiederholten Fieberanfälle war er so geschwächt, der arme Teufel, dass er sich auf der Treppe umdrehen und mit beiden Händen am Geländer festhalten musste, um nicht zu fallen. Es war einfach herzzerreißend, das mit anzusehen. Und doch ging es ihm nicht viel schlechter oder besser als den anderen halb Dutzend elenden Gestalten, die ich noch an Deck zusammenholen konnte. Es war ein furchtbarer Nachmittag, ohne jegliches Leben. Seit mehreren Tagen hatten sich in der Ferne tiefliegende Wolken gezeigt. Weiße Massen mit dunklen Zusammenballungen, die bewegungslos auf dem Wasser ruhten. Eine ziemlich fest zusammenhängende Wolkenbank, die fast unmerklich fortgesetzt ihr Aussehen änderte. Gegen Abend verschwanden die Wolken in der Regel, aber an diesem Tage hatten sie das Untergehen der Sonne abgewartet, die düster zwischen ihnen aufglühte und glimmte, ehe sie am Himmel verschwanden. Pünktlich erschienen die ermüdenden Sterne über unseren Mastspitzen, doch die Luft blieb drückend und schwül. Der nie versagende Ransom steckte die Kompasslampen an und glitt dann wie ein Schatten auf mich zu. »Wollen Sie nicht nach unten gehen und versuchen, etwas zu essen, Herr Kapitän?« schlug er mir vor. Seine leise Stimme ließ mich zusammenfahren. Ich hatte an der Reling gestanden und auf die See geblickt, wortlos, ohne etwas zu fühlen. Nicht einmal die Müdigkeit meiner Glieder, ganz überwältigt vom Bann des Bösen. »Ransom«, fragte ich, »wie lange bin ich schon an Deck? Ich verliere allmählich jedes Gefühl für die Zeit.« 14 Tage, Herr Kapitän«, sagte er. »Letzten Montag waren es 14 Tage, dass wir den Ankerplatz verließen.« Seine gleichmütige Stimme klang irgendwie traurig. Er wartete einen Augenblick, dann fügte er hinzu, »Es sieht zum ersten Mal so aus, als ob wir Regen bekämen.« Ich sah den breiten Schatten am Horizont, der die niedrig stehende Sonne ganz auslöschte, während die Sterne über uns, als ich zu ihnen aufschaute, wie durch einen Rauchschleier auf uns herabzublicken schienen. Wie diese Wolkenbank dorthin gekommen und wie sie so hoch gestiegen war, konnte ich nicht sagen. Sie hatte ein unheilverkündendes Aussehen. Kein Lüftchen regte sich. Nach einer nochmaligen Aufforderung von Ransom ging ich hinunter in den Salon, um, wie er sagte, zu versuchen, etwas zu essen. Ich weiß nicht mehr, ob der Versuch sehr erfolgreich gewesen ist, nehme jedoch an, dass ich während dieser Zeit in gewohnter Weise von der Nahrung lebte. In meiner Erinnerung scheint es mir aber, dass mein Leben in jenen Tagen nur von unüberwindlicher Seelenqual in Gang gehalten wurde. Einer Qual, die wie eine Art teuflisches Stimulans mich zugleich erregte und verzehrte. Es ist der einzige Zeitabschnitt meines Lebens, in dem ich versucht habe, Tagebuch zu führen. Nein, nicht der einzige. Jahre später, als ich in vollkommener seelischer Vereinsamung lebte, brachte ich die Gedanken und Geschehnisse einer Reihe von Tagen zu Papier. Aber dieses war das erste Mal. Ich kann mich nicht entsinnen, wie es dazu kam oder wie das Notizbuch und der Bleistift mir in die Hände fielen. Es ist mir unvorstellbar, dass ich sie absichtlich gesucht haben sollte. Sie bewahrten mich jedenfalls vor der verrückten Angewohnheit, mit mir selbst zu sprechen. Merkwürdigerweise nahm ich beide Male zu diesen Dingen Zuflucht, und zwar in einer Lage, aus der ich nicht erwartete, um mich salopp auszudrücken, herauszukommen. Ich konnte aber ebenso wenig erwarten, dass der Bericht mich überdauern würde. Ein Beweis dafür, dass es ein rein persönliches Verlangen war, mein Herz auf diese Weise zu erleichtern, aber kein Geltungsbedürfnis. Hier muss ich noch eine Probe von meinen Aufzeichnungen geben, einige herausgerissene Blätter, die mir jetzt selbst gespensterhaft erscheinen. Sie stammen aus dem Teil, den ich gerade an jenem Abend hingekritzelt habe. Am Himmel spielt sich etwas ab, ein gewisser Zerfall, der wie eine Auflösung der Luft aussieht, die so regungslos bleibt wie immer. Doch schließlich sind es nur Wolken, die vielleicht, vielleicht auch nicht, Wind oder Regen bringen. Merkwürdig, dass sie mich so beunruhigen. Mir ist zumute, als kämen jetzt alle meine Sünden an den Tag und verfolgten mich. Aber wahrscheinlich bedrückt mich nur, dass das Schiff immer noch unbeweglich, steuerlos daliegt und dass mich nichts davon ablenkt, indes sich meine Fantasie die furchtbarsten Bilder vor dem Schlimmsten ausmalt, das uns noch zustoßen könnte. Was wird geschehen? Wahrscheinlich gar nichts. Oder alles. Vielleicht überfällt uns eine wütende Böe. Das wäre das dicke Ende vorweg. Und an Deck sind 5 Mann mit der Lebenskraft und Stärke von, sagen wir, gerade 2 Mann. Alle Segel können uns wegfliegen. Wir haben jeden fetzten Segeltuch stehen, seitdem wir in der Mündung des Mae Nam den Anker aus dem Grund brachen vor 15 Tagen oder 15 Jahrhunderten. Mir scheint mein ganzes Leben vor diesem folgenschweren Tag unendlich weit entfernt. Eine längst verblasste Erinnerung an eine sorglose Jugend. Etwas, das jenseits eines Schattens liegt. Ja, Segel können leicht wegfliegen. Und das würde das Todesurteil für die ganze Besatzung bedeuten. Wir sind nicht mehr in der Lage, ein anderes Stellsegel unterzuschlagen. Ein unfasslicher Gedanke, aber es ist die Wahrheit. Vielleicht werden wir die Masten verlieren. Schiffe wurden schon oft in Böen entmastet, einfach weil man nicht rasch genug handelte und die Takelage zu langsam bediente. Wir aber haben nicht die Kraft, die Raaen herumzuholen. Es ist, als sei man an Händen und Füßen gefesselt worden, damit einem die Kehle durchschnitten werde. Und was mich am meisten dabei erschreckt, ist die Tatsache, dass ich davor zurückschrecke, an Deck zu gehen, um dem Kommenden entgegenzutreten. Ich bin es dem Schiff schuldig, den Leuten, die dort an Deck sind, denen, die bereit sind, auf ein Wort von mir ihre letzte Kraft hinzugeben. Und ich schrecke davor zurück, vor der bloßen Vorstellung. Mein erstes Kommando. Jetzt erst verstehe ich das Gefühl der Unsicherheit, das ich früher hatte. Schon immer habe ich den Verdacht gehabt, dass ich vielleicht zu nichts tauge. Und nun habe ich den Beweis dafür. Ich drücke mich vor meiner Pflicht. Ich tauge nichts. In diesem Augenblick, oder vielleicht einen Augenblick später, merkte ich, dass Ransom in meiner Kammer stand. Etwas in seinem Gesichtsausdruck erschreckte mich. Ich wusste nicht, was es bedeutete und rief: Es ist jemand gestorben. Jetzt war es an ihm, mich erschrocken anzusehen. Gestorben? Nicht, dass ich wüsste. Erst vor 10 Minuten war ich im Logis und da war kein Toter dort. Sie haben mir einen Schrecken eingejagt, sagte ich. Seine Stimme zu hören war eine Wohltat. Er erklärte, dass er nach unten gekommen sei, um das Bullauge in Burns Kammer zu schließen, für den Fall, dass es anfangen sollte zu regnen. Er habe nicht gewusst, dass ich in meiner Kammer sei, fügte er hinzu. Wie sieht es draußen aus? Fragte ich ihn. Richtig pechschwarz, Herr Kapitän. Es liegt entschieden was in der Luft. Von wo zieht es auf? Rundherum kommt es hoch. Die Arme auf den Tisch gestützt, sagte ich lässig: Rundherum, ganz gewiss. Ransom blieb noch eine Zeit lang in meiner Kammer, als ob er hier noch etwas zu tun hätte. Plötzlich sagte ich: Sie sind also der Meinung, ich sollte an Deck sein? Er antwortete sogleich, ohne seinen Worten besonderen Nachdruck zu geben: Jawohl, Herr Kapitän. Ich stand schnell auf und er machte Platz, um mich vorbeizulassen. Als ich durch den Kajütsgang schritt, hörte ich Steuermann Burns rufen: Steward, machen Sie meine Kammertür zu, ja? Worauf Ransoms Stimme etwas überrascht antwortete: Jawohl, Herr Burns. Ich dachte schon, meine Gefühle seien vollkommen abgestumpft. Doch als ich an Deck war, fiel mir alles ebenso schwer wie eh und je. Das Schiff war so hautnah in die undurchdringliche Finsternis eingehüllt, dass es einem vorkam, man fasse, wenn man die Hand über Bord hielt, in eine unirdische Substanz. Es wirkte alles unsagbar geheimnisvoll und unbeschreiblich grauenhaft. Der matte Schein der wenigen Sterne über uns fiel nur auf das Schiff, ohne den geringsten Schimmer auf dem Wasser zu reflektieren. In einzelnen Strahlen drang ihr Licht durch eine Atmosphäre, die sich in Ruß verwandelt hatte. Noch nie hatte ich eine solche Erscheinung erlebt, die durch nichts verriet, aus welcher Richtung der Wettersturz kommen würde. Es war, als würde man von allen Seiten von einer drohenden Gefahr eingekreist. Am Ruder stand immer noch niemand. Die Unbeweglichkeit aller Dinge war vollkommen. Wenn die Luft schwarz geworden war, dann konnte die See sich ebenso gut in eine feste Masse verwandelt haben. Es hatte keinen Sinn mehr, nach irgendeinem Zeichen Ausschau zu halten oder darüber nachzugrübeln, wie nahe wohl der kritische Augenblick sei. Wenn es soweit sein würde, dann würde schon die Finsternis das bisschen Sternenlicht, das noch auf das Schiff fiel, verhüllen und das Ende aller Dinge würde kommen, ohne einen Seufzer, ohne eine Regung oder irgendeinen Laut. Und unsere Herzen würden aufhören zu schlagen, wie Uhren, deren Werk abgelaufen ist. Es war einfach nicht möglich, dieses Gefühl des nahenden Endes abzuschütteln. Die innere Ruhe, die jetzt über mich kam, war schon ein Vorgeschmack des völligen Zunichtewerdens. Sie gewährte mir einen gewissen Trost, als habe sich meine Seele plötzlich mit einer Ewigkeit lichtloser Stille abgefunden. Einzig und allein mein seemännischer Instinkt überlebte diese moralische Auflösung. Ich ging von der Poop hinunter aufs Achterdeck. Aber noch ehe ich es erreichte, schien das Licht der Sterne ganz zu verlöschen. Doch als ich ruhig fragte, »Leute, seid ihr da?« konnte ich noch schemenhafte Gestalten erkennen, die sich rings um mich aufrichteten. Es waren sehr wenige, undeutliche Schatten, und eine Stimme sagte, »Alle da, Kapitän.« Eine zweite berichtigte, »Alle, die noch für etwas zu gebrauchen sind, Kapitän.« Beide Stimmen klangen sehr ruhig, weder sehr eifrig noch mutlos. Es waren sachliche Stimmen der Vernunft. »Wir müssen versuchen, das Großsegel aufzugeien«, sagte ich. Ohne ein Wort zu sagen, entfernten sich die schwankenden Schatten. Die Männer waren nur noch Gespenster ihrer selbst. Und das Gewicht, das sie beim Holen an einem Tau noch einsetzen konnten, war nicht mehr als das Gewicht eines Bündels von Geistern. Und wirklich, wenn jemals ein Segel allein durch geistige Kraft aufgeholt wurde, dann muss es dieses Segel gewesen sein. Denn es waren tatsächlich auf dem ganzen Schiff für diese Aufgabe nicht mehr genug Arme da, geschweige denn in unserem elenden Häufchen noch an Deck. Ich führte natürlich selbst die Leute bei dieser Arbeit an. Hinfällig schleppten sie sich keuchend und stolpernd hinter mir her von Tau zu Tau und rackerten sich dabei wie Titanen ab. Mindestens eine Stunde lang waren wir so im Gange. Und während der ganzen Zeit konnte man nicht einen Laut im ganzen Weltall hören. Als die letzte Gording belegt wurde, hatten sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt und ich konnte die Umrisse der erschöpften Männer erkennen, wie sie über der Reling hingen oder auf den Luken zusammengebrochen waren. Einer lag über dem achteren Gangspiel gebeugt und rang nach Atem, während ich wie ein starker Fels zwischen ihnen stand. Immun gegen jede körperliche Krankheit, nur meine seelische Erkrankung fühlend. Ich wartete einige Minuten und kämpfte gegen die Last meiner Sünden, gegen das Gefühl meiner Unwürdigkeit. Dann sagte ich, »Leute, wir gehen jetzt nach Achtern und holen die Kreuzrahe Vierkant. Das ist alles, was wir noch für das Schiff tun können. Dann muss es selbst seine Chance wahrnehmen.« Als wir alle nach Achtern auf die Poop gingen, fiel mir ein, dass ich noch einen Mann ans Ruder schicken musste. Meine Stimme klang kaum lauter als ein Flüstern, und geräuschlos erschien im Licht der Kompasslampen ein geduldiger Geist in einem vom Fieber verwüsteten Körper. Sein Kopf mit den hohlen Augenhöhlen leuchtete in der Dunkelheit, die unsere Welt und das ganze Weltall verschlungen hatte. Der nackte Unterarm über den Spaken des Rades schien wie von selbst im eigenen Licht zu glänzen. Leise sagte ich zu der leuchtenden Erscheinung, »Ruder mittschiffs.« Im Ton geduldig ertragenen Leidens kam die Antwort, »Ruder liegt mittschiffs.« Dann ging ich hinunter auf das Achterdeck. Man konnte unmöglich sagen, aus welcher Richtung der Schlag kommen würde. Wohin man auch auf dem Schiff blickte, war nichts als ein schwarzer, bodenloser Abgrund zu sehen. Das Auge verlor sich in unfassbare Tiefen. Ich wollte mich vergewissern, ob das Deck aufgeklärt und alle Enden aufgeschossen seien, was aber nur so möglich war, dass man das Deck mit den Füßen abtastete. Während ich vorsichtig weiterschritt, stieß ich auf einen Mann, in dem ich Ransom erkannte. Seine physische Festigkeit war unvermindert. Ich konnte es fühlen. Schweigend stand er gegen das achtere Gangspil gelehnt. Es war mir wie eine Offenbarung, denn er war jener Mann, den ich, als wir auf die Poop gingen, über das Spil gebeugt, nach Atem ringend beobachtet hatte. »Sie haben das Großsegel mit aufgegeiht«, rief ich leise aus. »Jawohl, Kapitän«, erklang seine ruhige Stimme. »Mann, was haben Sie sich dabei gedacht? Das dürfen Sie doch nicht!« Nach einer Pause pflichtete er mir bei. Ja, ich dürfte es wohl nicht. Dann, nach abermaligem Schweigen, fügte er schnell zwischen verräterisch kurzen Atemstößen hinzu: »Jetzt geht es mir wieder gut.« Ich konnte sonst niemand hören oder sehen. Aber als ich laut rief, antwortete mir ein trauriges Gemurmel vom Achterdeck, auf dem sich Schatten hierhin und dorthin bewegten. Ich gab Anweisung, alle Fallen klar zum Laufen an Deck aufzuschießen. »Ich kümmere mich darum«, erbot sich Ransom mit seiner üblichen angenehmen Stimme, die einen tröstete und wiederum Mitleid erweckte. Der Mann gehörte jetzt in die Koje, um sich von der Anstrengung zu erholen, und es war eigentlich meine Pflicht, ihn wegzuschicken. Aber vielleicht hätte er mir nicht gehorcht. Ich hatte einfach nicht die Kraft, es darauf ankommen zu lassen, und sagte nur: »Machen Sie langsam, Ransom.« Als ich auf die Poop zurückging, sah ich Gambrell am Ruder stehen. Sein Gesicht, in dem das Licht tiefe Schatten grub, sah schrecklich aus, wie das Gesicht eines Toten. Ich fragte ihn, wie es ihm gehe, erwartete jedoch keine Antwort. Deshalb war ich erstaunt über seine verhältnismäßig große Gesprächigkeit. »Von diesen Schüttelfrosten wird man schwach wie eine Fliege, Kapitän«, sagte er, wobei er die Miene völliger Gleichgültigkeit beibehielt, die ein Rudersmann gegenüber allen ablenkenden Dingen haben soll. »Und ehe ich mich wieder erholen kann, kommt schon wieder so ein Hitzeanfall und schmeißt mich wieder um.« Er seufzte, doch es war kein klagender Ton, aber seine Worte allein genügten, mir einen Stich ins Herz zu versetzen. Sie ließen mich eine Weile verstummen. Als das quälende Gefühl nachgelassen hatte, fragte ich: »Meinen Sie, dass Sie das Ruder halten können, wenn das Schiff achteraus geht und das Ruder umschlägt? Es darf jetzt nichts mit dem Rudergeschirr passieren. Wir haben so schon Schwierigkeiten genug.« »Er sei kräftig genug, das Ruder festzuhalten«, antwortete er mit einem leichten Anflug von Schwäche. »Er könne mir versprechen, dass er das Rad nicht loslassen würde. Mehr könne er nicht sagen.«
Helmut Kraus mit der 11. Folge aus der Erzählung »Die Schattenlinie« von Joseph Conrad in der Besetzung von Ernst Wagner. Eine Produktion des NDR, Regie Anna Hartwig. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Sie finden die Aufnahme auch in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 dann die vorletzte Folge.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emilie Seidel. Bundeskanzler Scholz hat bekräftigt, dass das Individualrecht auf Asyl für ihn nicht verhandelbar ist. Er reagierte damit auf einen Vorstoß von CDU-Chef Merz, der einen härteren Kurs beim Asylrecht fordert. Aus Berlin, Gabor Hallas.
Olaf Scholz sagte im ZDF, das stehe im Grundgesetz, niemand werde das mit seiner Unterstützung in Frage stellen. Grenzkontrollen sollen nach dem Willen des Kanzlers dagegen so lange wie möglich aufrechterhalten werden. Scholz hatte sich gestern mit CDU-Chef Merz getroffen, um über Konsequenzen aus dem Terroranschlag von Solingen zu sprechen. Merz hatte Scholz angeboten, gemeinsam Gesetze zu ändern, auch ohne Grüne und FDP. Der Oppositionsführer forderte zum Beispiel, keine weiteren Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan aufzunehmen. FDP-Chef Lindner begrüßte den Vorstoß von Merz. Lindner sagte der Bild-Zeitung, die Vorschläge deckten sich stark mit denen der FDP. Seine Partei habe bereits eine andere Migrationspolitik gefordert, als die CDU noch auf Merkel-Kurs gewesen sei.
Nach Ansicht des Drogen.